Die Freien
Podcast. Die Schwurbelkurbel. Alles geplant? Ein Text von Christian Schmid-Rodriguez, gelesen von Ole Skambrax. Wo auch immer Charlie Kirk jetzt ist, was mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass er aus politischen Gründen geopfert wurde. Manche sagen, dass er geoswaldet wurde, weil er es sich mit einem gewissen Land verscherzt hatte, das ihn zuvor finanziell großzügig gefördert hatte und mit dem man sich besser nicht anlegt. Andere sagen, dass der Anschlag ein Startschuss war, nämlich für den Anfang vom Ende der woken Vorherrschaft und den konservativen Umschwung lostreten sollte, den Turning Point, den politischen Wendepunkt, an dem das Pendel zurückschwingt. Zumindest in den USA wäre dies möglich. Nach dem Attentat ist die Solidarität mit der Rechten enorm. Trump kriminalisiert die Antifa. In Europa machen sich währenddessen die extremen Pseudolinken, wie zu erwarten war, unmöglich mit ihrer Häme und Menschenverachtung. Doch untergraben sie damit nicht wohlmöglich ihre eigene gesellschaftliche Akzeptanz, nachdem ihre extremistischen Positionen jahrelang zunehmend salonfähig wurden? Merke, menschenverachtend sind immer die anderen. Die eigene Ideologie und Moral ist immer unfehlbar und makellos, aber nicht unbegrenzt. So oder so. Die Emotionen gehen hoch und damit kann man das Kollektiv auch in die eine oder andere Richtung steuern. Und auch hier wieder, wie bei so vielen Terrorakten der letzten Jahrzehnte, die vor laufender Kamera stattfanden, zahlreiche Ungereimtheiten im Vorder- und Hintergrund, unmögliche Bildfehler bei den Filmaufnahmen. Hier verrutscht ein Ehering, da fehlt plötzlich ein Buchstabe auf Kirks T-Shirt. Ja, ich schaue mir das alles an. Recht pietätlos irgendwie. Das tut mir auch leid. Aber nach den Millionen von Pandemietoten bin ich wohl einfach abgebrüht und betrachte die Ereignisse vor allem durch die aufmerksamkeitsökonomische und empörungsstrategische Brille. Wem dient es? Jedenfalls konnte Staatsmann Trump wieder mit viel Pathos und Grandiosität von seinen eigenen innen- und außenpolitischen Defiziten ablenken, die ihn auch unter konservativen Fans Sympathiepunkte kosteten. Etwa von seinen gebrochenen Versprechungen bezüglich Epstein-Akten, seiner Verwicklung mit gewissen Pharmaverbrechen und seinem Kuschelkurs oder eher Kuschkurs mit einem gewissen Land, mit dem man sich besser nicht anlegt. Als wäre das nicht schon genug Schwurbelstoff, taucht dann wieder so ein ominöser Hollywood-Film auf, der den Anschlag auf Kirk auf unheimliche Weise schon vor Jahren vorwegnahm. Dann dubiose Biografien hier und okkulte Symbolik dort, die in all dem aufgedeckt werden und den Verdacht erhärten, dass es sich wohlmöglich schon wieder um eine dieser massenmedienwirksamen Geheimdienstinszenierungen handelte, wie schon bei 9/11. Der Rückblick auf den Jahrestag jener schrecklichen Terroranschläge ging naturgemäß ziemlich unter nach der Opferung Charlie Kirks am 10. September. Auch in diesem Fall zweifeln ja ziemlich viele Menschen am offiziellen Narrativ, wonach Alibaba und die 7 Bartträger das Massaker verursacht und zwei der mächtigsten und massivsten Bauwerke der Welt einfach mal so pulverisierten. Stichwort Aluminium versus Stahl. Deren angesenkte Pässe wurden in den Trümmern gefunden, aber komischerweise keinerlei Flugzeugteile. Auch beim Pentagon gab es ja von einem Flugzeug nicht viel zu sehen, dafür Zeugenaussagen, die für sich sprachen. Immerhin soll der Pentagon-Gärtner kurz vor dem Aufprall durch die Flugzeugfenster hindurch die angstverzerrten Gesichter der Passagiere gesehen haben, was bei der angenommenen hohen Geschwindigkeit der Unglücksmaschine für eine extrem differenzierte Wahrnehmungsgabe des Gärtners spricht. Verschwörungstheoretiker sagen, dass dieses Szenario nicht so ganz glaubwürdig ist und nicht Bin Ladens Bande hinter der Tragödie stand, sondern ein gewisses Land, mit dem man sich besser nicht anlegt. Ich erinnere mich genau, wie ich 2001 zur Flimmerkiste in der Stube rannte und mich unweigerlich fragte, ist das jetzt echt oder ein Actionfilm? Es wirkte auf mich mehr wie einer dieser krassen Blockbuster aus dem Kino oder ein böser Traum als eine ungeschnittene, ungefilterte Realität. Aber Bilder vermitteln doch die Wahrheit, hieß es. Es kam doch in den Nachrichten. Damals war ich 16, noch mit anderen Ideen und Interessen in der Matrix versunken, als solche Ungeheuerlichkeiten zu analysieren. In meinem Umfeld gab es einen einzigen Menschen, der das Narrativ anzweifelte. Ansonsten herrschte Konsens. Jedoch an der Kantonsschule, wo ich um die Jahrtausendwende indoktriniert und abgerichtet wurde, wenn auch offenbar nur teilweise erfolgreich, sickerte für mich Unerhörtes durch. Der Zufall wollte es, dass in derselben Woche ein junger Gastdozent aus Palästina eingeladen war, um über Literatur zu sprechen. Da das Schweizer Fernsehen SRF nebst den einstürzenden Zwillingstürmen auch Reaktionen aus aller Welt eingeblendet hatte, genauer gesagt insbesondere Videos von jubelnden und tanzenden Arabern auf den Straßen, war ich empört. Ich konfrontierte den Dozenten. Wie können diese Menschen so herzlos sein? Er widersprach mir. Auch die Araber hätten die skandalösen Bilder gesehen, die weltweit ausgestrahlt wurden. Internationale Nachrichtenagenturen lassen grüßen. Und sie hätten sich gewundert. Findige Journalisten unter ihnen erkannten eines der frohlockenden Kinder, das 2001 aber schon erwachsen war. Diese Aufnahmen, konstatierte der Dozent, sind alt. Sie entstanden in Wirklichkeit in dem Moment, als der Golfkrieg beendet wurde. Deshalb freuen sich die Menschen. Die Schülerherde war still. Keine Ahnung, was in ihnen vorging. Die meisten wahrscheinlich in ihrer Traumwelt dämmernd. Aber heute würde man den jungen Palästinenser vermutlich sogleich aus dem Seminarraum zerren und verabschieden. Hau ab mit deinen Verschwörungstheorien. Mein Bauchgefühl damals stimmte. Einfach praktisch nichts hat gestimmt. Und fast alles war gelogen. Aber auch damals war es für die Mehrheit der Menschen unmöglich, solche Schlüsse zuzulassen. Zu böse, zu bedrohlich. In der Schweiz sowieso, denn alles ist so sauber und alle sind so nett. Wie die Experten es jeweils auszudrücken pflegen. Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen ist hierzulande nach wie vor sehr groß. Für Schwurbler übersetzt, die PSYOP läuft auf Hochtouren und sie läuft wie geschmiert. Nur so lässt sich erklären, dass sich Menschen in diesem Land tatsächlich auch die Mühe machten, für den digitalen Identitätsnachweis abzustimmen. Ich kann ja irgendwie verstehen, wenn man gar nicht abgestimmt hat. Ich kann auch verstehen, dass handicapierte Menschen eine digitale ID vielleicht besser handhaben können als eine konventionelle. Aber wenn man ohne Not und Behinderung für die kollektive Versklavung noch aktiv die eigene Unterschrift setzt, muss man schon ein sehr smarter Zombie mit besonders ausgeprägtem Stockholm-Syndrom sein. Angeblich geschah solch Unfassbares mehrheitlich in unseren Städten, was wieder einmal die Frage aufwirft, was den guten Stadtmenschen eigentlich so ins Trinkwasser gemischt wird. Spaß beiseite. Diejenigen, die davon ausgehen, dass die direkte Demokratie in der Schweiz funktioniere, begründen die Niederlage bei der EID mit »Das Nein-Lager war gespalten« oder »Alle Kampagnen außer unserer waren Schrott«. Ich hingegen glaube, das Resultat war von Anfang an festgelegt. Das praktische Tool ist unabdingbar, um die Agenda 2030 weltweit durchzuboxen. War es trotzdem sinnvoll, sich dagegen zu engagieren? Na klar. Sollten die demokratischen Institutionen tatsächlich intakt sein, wie behauptet wird, wäre es unverzeihlich, es nicht zu tun. Sollten wir es aber doch mit einer Fassadendemokratie zu tun haben, rütteln wir halt an der Fassade und schauen zu, wie sie bröckelt.
Die Freien ist in erster Linie ein Printmedium, erweitert durch Podcasts und Videointerviews. Unsere Zeitschrift steht für kritischen und konstruktiven Journalismus und kann abonniert werden auf diefreien.ch.